Hilf uns, dass wir sein Reden verstehen. Segne an uns dein Wort. Zeichen des Himmels ist das Thema der Bibelwochen und das heutige zweite Thema, geheiltes Leben. Die Technik hat schon verraten, will mit dem Wort Lebenszeichen beginnen. Was ist ein Lebenszeichen? Meine Mutter hat immer gesagt, ein Lebenszeichen, wenn ein Brief kam von irgendjemand, von dem wir lange nichts mehr gehört hatten. Endlich mal wieder ein Lebenszeichen von der Tante Luise. Wenn Briefe Lebenszeichen sind, dann gibt es nicht mehr viel Leben da auf dieser Welt. Aber es gibt ja zum Glück noch andere Lebenszeichen. Der Herzschlag. Im Zweifelsfalle prüft der Arzt, der Sanitäter oder der Ersthelfer den Puls, an dem kann man am deutlichsten den Herzschlag erkennen. Oder ein Lebenszeichen ist der Atem. Wenn man noch einen Hauch spürt aus dem Mund, wenn eine Glasscheibe vor der Nase beschlägt, dann ist noch Leben in dem Menschen. Oder Bewegung. Muss ja nicht unbedingt zu Fuß sein. Wer sich bewegt, der lebt noch. Nahrungsaufnahme. Wer nichts mehr isst, der wird nicht mehr lange leben. Und wer das Essen verweigert, der hat wahrscheinlich das Leben schon abgeschlossen, auch wenn er noch atmet und das Herz noch schlägt. Lebenszeichen sind, wenn man noch hört, wenn man sieht, wenn man kommuniziert, also reagiert, antwortet oder in anderer Weise zu erkennen gibt, dass man verstanden hat und was man möchte. Ein Lebenszeichen ist auch der Überlebenskampf. Wer lebt, der kämpft auch ums Überleben, manchmal mit der Waffe in der Hand oder mit Werkzeugen in der Hand, um den Lebensunterhalt zu verdienen oder auf viele andere Weisen. Und ein Lebenszeichen ist auch, wenn man für seine Angehörigen kämpft, wenn man sich einsetzt für seine Kinder ganz besonders, für seinen Partner, für die Menschen, die einem nahestehen. Auch das ist ein Zeichen des Lebens, auch das gehört zum Leben. Und so ist es auch mit dem wichtigsten Akteur in unserem heutigen Bibelwochentext in Johannes 4. Und Jesus kam abermals nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Ausdrückliche Anknüpfung an den Text von Vorwoche. Wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Und es war ein Mann im Dienst des Königs, dessen Sohn da krank in Kapernaum. Dieser hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen war und ging hin zu ihm und bat ihn, herabzukommen und seinen Sohn zu heilen, denn er war todkrank. Ein Vater, der kämpft um das Überleben seines kranken Sohnes. Und wie manchmal im Johannesevangelium fragt man sich, wenn man die Antwort von Jesus hört, ob der überhaupt zugehört hat, ob der überhaupt im selben Film ist, wie der Mensch, der gerade mit ihm spricht. Da sprach Jesus zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Was soll das jetzt? Der Mann ist von Kapernaum nach Kana gekommen, vermutlich zu Fuß. Das sind wahrscheinlich, es gibt unterschiedliche Meinungen, wo das Kana gelegen hat, sind vermutlich 20 Kilometer oder mehr. Eine Strecke ist er zu Fuß gekommen, um Jesus um Heilung für sein Kind zu bitten. Wenn das kein Glaube ist, was ist denn dann Glaube? Und zweitens, dem Mann geht es doch gar nicht darum, ein Zeichen oder ein Wunder zu sehen. Der will nur, dass sein Kind gesund wird. Ob auf wunderbare Weise oder auf natürliche, ob Jesus ein Medikament hat oder ihm die Hand auflegt oder einen Exorzismus praktiziert, das ist ihm eigentlich egal. Der will, dass sein Kind gesund wird. Es geht um Rettung für seinen Sohn. Und das sagt der Vater auch deutlich als Antwort. Der königliche Beamte sprach zu ihm, Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Er will mit Jesus weder über Wunder noch über Glauben diskutieren. Er will nur, dass sein Kind gesund wird. Wer versteht das nicht? Kann es etwas geben, was wichtiger ist, als gesund zu werden? Wichtiger als die eigene Heilung? Wichtiger als die Heilung des eigenen Kindes oder eben auch noch die Heilung der eigenen Katze und des eigenen Hundes, wie wir hier in der Nachbarschaft sehen können, was ja auch immer wichtiger wird. Kann es etwas wichtiger geben, als Wichtigeres geben, als gesund zu werden, als Gesundheit. Liebe Gemeinde, tatsächlich, wenn jemand nichts anderes kennt und nichts anderes weiß als dieses eine irdische, biologische Leben, dann ist es verständlich, dass für ihn Gesundheit das höchste Gut ist und dass der Gesundheit alles andere untergeordnet wird. Bis dahin, dass ein Recht auf Gesundheit proklamiert wird, was der größte Blödsinn ist, aber in der Politik, was wird da nicht an Blödsinn geredet? Ein Recht auf Gesundheit ist völlig albern, weil das niemand gewährleisten kann. Man kann einem Menschen Recht auf Gesundheitsversorgung geben und Recht auf Finanzierung von Gesundheitsmaßnahmen. Aber ein Recht auf Gesundheit wäre genauso sinnvoll, wie dass man ins Gesetz ein Recht auf schönes Wetter zur Konfirmation reinschreiben würde. Dem Vater geht es wie uns allen, die wir Kinder haben. Die Gesundheit, das Überleben des Kindes steht eigentlich über allem. Und dafür sind wir bereit, fast jedes Mittel anzuwenden. Der Vater hat von Jesus gehört und er glaubt, dass Jesus die Mittel hat oder vielleicht sogar selbst das Mittel ist, um gesund zu werden, um zu heilen und um vom Tod zu bewahren. Denn hier geht es ja nicht um eine Grippe oder um eine irgendeine Muskelzerrung, sondern hier geht es um eine lebensgefährliche Erkrankung, ein lebensgefährlich hohes Fieber. Der Vater sagt, Jesus ist das einzige Mittel, was mir noch einfällt, um dem Kind zu helfen. Ist das kein Glaube? Und Jesus sagt, nein, das ist kein Glaube. Weil du glaubst ja an die Gesundheit. Du glaubst an das irdische Leben. Du glaubst an das Familienglück. Und Jesus soll dein Mittel dafür sein, um das zu erreichen. Sicher ist die Gesundheit und das Leben in dieser Welt und das Familienglück, das sind die gehören zu den wunderbarsten Gaben Gottes, die er uns in dieser Welt gegeben hat. Aber diese Gaben sind vergänglich, diese Gaben sind auf Zeit. Und deswegen können und sollten diese Gaben nicht das Ziel unseres Lebens sein. Das sollte nicht der Anker sein, wo unser Leben festgemacht ist. Gesundheit, Überleben, Familienglück. Liebe Gemeinde, die Missverständnisse, die wir im Johannesevangelium immer wieder lesen können, die uns immer wieder begegnen werden, auch in diesen Wochen. Diese Missverständnisse beruhen nicht darauf, dass Jesus nicht richtig zuhört und an den Leuten vorbeiredet, weil er sein Konzept schon fertig hat, bevor der andere gefragt hat. Sondern die beruhen darauf, dass die Gesprächspartner jeweils von einer völlig unterschiedlichen Basis ausgehen. Und daran krankt es ja heute auch allenthalben in unserer Gesellschaft. Es gibt keine sinnvollen Gespräche mehr zwischen Menschen, die verschiedener Meinung sind, weil sie beide von fundamental anderen Voraussetzungen ausgehen, von einer anderen Grundannahme und Grundvoraussetzung und weil keiner bereit ist, sich mal auf die Basis des anderen zu stellen und zu sagen, wie sieht es denn aus, wenn ich mal von deiner Voraussetzung ausgehe und dann über die Sache nachdenke. Dazu ist keiner bereit. Vermutlich steckt dahinter auch die Angst, man könnte in seiner Grundvoraussetzung erschüttert werden. Und deswegen lehnt man das von vornherein ab. Du hast eine andere Basis, also rede ich mit dir nicht. Und dann kann man nicht zusammenkommen, wenn man jeder auf seiner Basis stehen bleibt und von dort aus diskutiert, wird man nichts sagen, was den anderen auch nur annähernd überzeugt, weil es ja von seiner Grundlage aus alles völliger Unsinn ist. Dem Vater geht es darum, dass das Fieber gesenkt wird, dass das Kind gesund wird und das ist für ihn das Wichtigste. Und alles andere ist nebensächlich. Und Jesus sagt, es gibt etwas, was viel wichtiger ist und was viel entscheidender ist. Für dich selbst, für deinen Sohn und für deine ganze Familie. Kann der Vater das überhaupt verstehen? Kann ein Mensch das überhaupt verstehen, wenn Jesus sagt, es gibt etwas, was wichtiger ist als die Gesundheit? Und wichtiger als das Überleben. Der Vater ist gerade in einer akuten Panik. Er hat Angst, dass mit jeder verlorenen Minute, und da ist er schon 20 Kilometer hingelaufen und plant mit Jesus 20 Kilometer zurückzulaufen. Und da ist jede Minute kostbar. Er ist in einer akuten Panik. Aber im Prinzip sind wir Menschen ja immer in Sorge und Angst. Sorge um die Kinder, Sorge um die Gesundheit, Sorge um die Arbeit, Sorge um die Ehe, Sorge um die Finanzen und was es sonst um die politische Entwicklung und was es sonst noch alles geben könnte. Diese Sorgen verstecken wir im Normalfall unter guter Laune. Sie sind latent, wir denken nicht immer daran. Wir haben schöne Zeiten, gute Momente, wo die Sorgen im Hintergrund sind. Aber dann können sie plötzlich in einer Situation, ausgelöst durch Gespräche oder Ereignisse oder eine Diagnose, können sie hervorbrechen wie ein Vulkan und alles überfluten. Wie können wir dann verstehen, wenn Jesus sagt, es gibt Wichtigeres als die Gesundheit, als die Familie, als das Überleben? Liebe Gemeinde, an dieser Stelle kommt Pfingsten ins Spiel. An dieser Stelle kommt der Heilige Geist ins Spiel. Weil die Umstände sind nie so, dass Menschen Jesus verstehen können. Wenn es ihnen gut geht, dann haben sie brauchen sie das nicht. Und wenn es ihnen schlecht geht, dann haben sie ganz andere Probleme im Kopf. Aber der Heilige Geist bewirkt es oft gerade in Krisen, dass Menschen plötzlich Jesus verstehen können. Der Heilige Geist wird in dieser Geschichte, die wir gerade bedenken, nicht erwähnt. Er wird nicht thematisiert. Aber er wirkt, weil überall, wo Glauben entsteht, der Heilige Geist am Werk ist. Niemand kommt zum Glauben, weil er überzeugt wurde durch ein Gespräch. Niemand kommt zum Glauben, weil er das empfunden hat, dass es wahr ist. Niemand kommt zum Glauben, weil die Christen so überzeugende Menschen sind. Sondern jemand kommt zum Glauben, weil ihn der Heilige Geist berührt und angesprochen hat. Jesus spricht zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte, und ging hin. Wodurch wirkt der Heilige Geist? Wie wirkt der Heilige Geist? Ganz einfach. Jesus redet, er sagt ein Wort und der Mensch glaubt. Etwas weiter im Johannesevangelium, Kapitel 6, Vers 63, da sagt Jesus, der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch ist nichts Nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben. Die Worte, die Jesus redet, sind Geist und die Worte, die Jesus redet, sind Leben. Und wenn vom Leben geredet wird, besonders im Johannesevangelium, da ist nie vom irdischen Überleben die Rede, von unserem biologischen Leben, sondern von dem ewigen Leben, von dem göttlichen Leben, von dem wahren Leben. Von dem redet Jesus, von dem redet das Johannesevangelium, wenn das Wort Leben erwähnt wird. Der Vater kommt zu Jesus und verwendet das Wort heilen. Er bat ihn, herabzukommen und seinen Sohn zu heilen. Das Wort, was hier steht, kleiner Exkurs in Griechisch, iastai, heißt heilen. Davon kommt der Begriff iatros, der Arzt. Iastai, iatros, der Arzt. Und dieses Wort kennen wir sehr gut, nämlich aus vielen Verbindungen. Psychiatrie, Geriatrie, Pädiatrie und noch viele andere Iatrien. Das sind die Einrichtungen, wo Ärzte arbeiten, um Menschen zu heilen. Iatros, heilen. Das heißt, dieser Mann sucht in Jesus den Arzt, einen, der eine Krankheit heilt. Aber Jesus antwortet ihm nicht, dein Sohn ist geheilt, er ist kuriert, er wird gesund, sondern Jesus sagt, dein Sohn lebt. Und dieser Satz ist offenbar so wichtig, dass er in dieser Geschichte noch zweimal wiederholt wird. Als der Vater nach Hause geht, kommen ihm Boten entgegen und sagen, dein Sohn lebt. Wir werden es gleich noch lesen. Und dann fragt er sie, wann das Fieber gewichen ist, und das sagen sie um die und die Zeit, und da erkennt der Vater, es war der Moment, wo Jesus gesagt hat, dein Sohn lebt. Dieser Satz wird dreimal wiederholt, dein Sohn lebt oder dein Kind lebt. Und damit wird gezeigt, darum geht es in dieser Geschichte, um Leben. Nicht um das physische Überleben, dass ich so lange wie möglich durchhalte, und mir hat ein Mann zu seinem 90. Geburtstag, als ich ihm gratuliert habe, schon mal erzählt, glaube ich, habe ihm gratuliert und Gottes Segen gewünscht und die Vorfreude auf die Ewigkeit. Und da hat er gesagt, ja, und Hauptsache Gesundheit. Wenn das der Gratulant schon nicht sagt, dann muss es wenigstens der Jubilar sagen. Und dann dachte ich mir, ja, wenn man 90 ist und hat nichts Besseres als Hauptsache Gesundheit, dann ist nicht mehr viel zu hoffen eigentlich. Ihm ging es noch gut, hat auch noch ein paar Jahre gelebt. Aber was, wenn das alles ist? Nein, es geht nicht darum, so lang wie möglich zu leben, sondern es geht darum, wahres, echtes, neues, ewiges Leben zu haben. Das Wort von Jesus ist Geist und ist Leben, und das erweckt den Glauben. Den Glauben, das Irdische loszulassen und das Ewige zu ergreifen. Der Mann war eigentlich gekommen, um Jesus mitzunehmen zu einem Hausbesuch bei seinem kranken Kind, dass er den Sohn verarztet und heilt. Stattdessen nimmt er nichts anderes mit als nur ein Wort, das Jesus ihm nämlich sagt, dein Sohn lebt. Und der Mann hört das Wort von Jesus und er glaubt und er tut, was ihm Jesus sagt. Und nachdem er das Wort gehört und geglaubt hat und getan hat, was Jesus sagt, dann erlebt er auch, dass das geschieht, was Jesus sagt und dass Jesus Leben gibt. Und während er noch hinabging, begegneten ihm seine Knechte und sagten, dein Kind lebt. Da fragte er sie nach der Stunde, in der es besser mit ihm geworden war, und sie antworteten ihm, gestern um die 7. Stunde verließ ihn das Fieber. Da merkte der Vater, dass es zu der Stunde war, in der Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt. Und er glaubte mit seinem ganzen Hause. Er glaubte mit seinem ganzen Hause, das bedeutet nicht, sie haben sich gefreut, dass der Sohn jetzt fieberfrei war und auf dem Weg der Besserung und sie haben Jesus gedankt und sie haben gesagt, das nächste Mal gehen wir wieder zu Jesus, vielleicht diesmal gleich. Denn der ist der beste Arzt und der kann immer heilen. Nein, das ist mit Glaube nicht gemeint. Das ist ja das, wo Jesus gesagt hat, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, werdet ihr nicht glauben. Sondern sie haben verstanden, der Mann, der Vater und sein Sohn und offenbar die Mutter auch und alle, die sonst noch im Haus waren, sie haben verstanden, dass es nicht um Gesundheit geht, sondern um Leben. Und dass sie dieses Leben bei Jesus finden, in seinem Wort und in seinem Geist. Das ist nun das zweite Zeichen, das Jesus tat, als er aus Judäa nach Galiläa kam. Das zweite Zeichen. Liebe Gemeinde, ich denke, wir alle, ich weiß nicht, ob es Ausnahmen gibt, aber ich vermute mal, wir alle haben schon Zeichen Gottes erlebt, Gottes Handeln erlebt. Heilung von Krankheit, vielleicht auch durch Gebet mit Handauflegung manche. Bewahrung in gefährlichen Situationen. Fügungen, wo Dinge, wo Probleme sich einfach gelöst haben, ohne dass wir etwas dazu beitragen konnten. Hilfe bei schweren Aufgaben, wo wir dachten, das schaffe ich nie. Und dann hat sie sich ging es eigentlich ganz einfach. Unerwartete Geschenke, irgendwelche schönen Ereignisse, nette Dinge von anderen Menschen, wo wir gemerkt haben, das kommt jetzt von Gott, hier baut mich Gott auf, hier macht er mir eine Freude. Gottes Handeln ist immer ein Zeichen. Und deswegen werden die Wunder im Johannesevangelium konsequent als Zeichen betrachtet. Die passieren im irdischen Bereich, aber die haben eine Bedeutung im himmlischen Bereich. Sie sollen auf Gott hinweisen. Und wenn Gott uns hilft, eine berufliche Aufgabe zu lösen, die uns zu schwer ist, dann ist das schön, Gott macht uns gerne Freude. Aber er möchte nicht, dass es dabei bleibt und wir sagen, Gott hat mir im Beruf geholfen, sondern wir sollen erkennen, dass er mehr für uns bereit hat. Und dass es ihm nicht so sehr um den Job geht, dass wir den gut machen, das ist alles schön und gut, aber das ist nicht das Entscheidende, sondern dass wir erkennen, er ist da und er steht an unserer Seite und er will uns Leben geben. Dass sie uns auf den himmlischen Bereich hinweisen, dass sie uns an Gott erinnern, dass sie uns ewiges Leben vermitteln. Dass es nie einfach um diese irdische Sache geht, die uns Gott da geschenkt hat und dass er nicht der Problemlöser sein will. Das ist er auch, aber darum geht es nicht, sondern dass er uns erinnern will, ich habe mehr für dich, ich habe Leben und das sollst du nicht verpassen. Von unserer Fixierung auf das irdische Leben zum ewigen Leben zu gelangen. Und deswegen gibt es in unserem Leben auch Lebenszeichen des Himmels. Woran kann man das sehen, dass das ewige Leben bei uns schon Fuß gefasst hat und dass wir nicht mehr diesen Doktorglauben haben des Vaters, sondern den Glauben, der bedeutet, dass wir nach dem ewigen Leben greifen. Da ist einmal der Heilige Geist, der sich in unserem Leben zum ersten so auswirkt, dass wir glauben, in dem Sinne, dass es uns um Jesus geht. Nicht darum, dass es uns um unsere Sorgen und Probleme und Hoffnungen geht und Jesus dabei hilft, sondern dass es uns um Jesus geht. Dass wir ihn haben möchten und ihm folgen und seinen Willen tun. Das Zweite ist, dass dieses Wort von Jesus uns wichtig wird. Dass es uns wichtig wird zu hören, was er sagt, das richtig zu verstehen und immer besser kennenzulernen. Und dann, wie der Vater, er glaubte dem Wort von Jesus und ging hin. Der hat noch nichts erlebt, sein Wunsch war noch nicht erfüllt. Er hatte nur ein Wort, aber er hat geglaubt und ging hin. Deswegen ist es wichtig, ist ein Zeichen des Himmels, dass wir tun, was Jesus sagt. Dass unsere Kirche sich im Abwärtstrend befindet, gesellschaftlich und zahlenmäßig, hat, denke ich, sehr viel damit zu tun, dass viele Christen gar nicht tun, was Jesus sagt. Sie sagen einfach, Jesus hilft mir und ich besuche ihn ab und zu in der Kirche, aber sein Wort ist nicht maßgeblich für mein Leben. Ein Lebenszeichen des Himmels ist, dass wir tun, was Jesus sagt, dass wir gehen, wohin er uns führt, dass wir Schritte tun. Und das Vierte ist, dass es uns um das ewige Leben geht. Und das heißt, wenn wir das ewige Leben ergriffen haben, dann wissen wir, dass das irdische Leben und die Probleme des irdischen Lebens und die Bedrohung des irdischen Lebens uns nicht die Freude rauben können und nicht den Teppich unter den Füßen wegziehen, weil wir wissen, dafür leben wir nicht, für dieses Irdische. Wir freuen uns auf das Ewige, dass Menschen in Kreuz, in Leiden Freude haben können. Eine Freude, die nicht zerstörbar ist, die von innen kommt. Und dass Menschen selbst im Blick auf den Tod nicht von Panik ergriffen werden, sondern neben den Sorgen auch die Freude da ist. Ich gehe zu Jesus und dafür habe ich gelebt und das ist sowieso mein Ziel. Und darauf darf ich mich jetzt vorbereiten, dass das in unserem Leben sichtbar wird. Das sind Zeichen des Himmels. Glauben, das Vertrauen zu Jesus, das Bedürfnis, sein Wort zu hören und zu verstehen, Schritte zu gehen auf dem Weg, den er uns führt und die Freude, gerade auch in Kreuz, Leiden und Tod, sind Zeichen, Lebenszeichen des Himmels. Selig sind, die Gottes Wort hören und die von seinem Geist zum Glauben geführt werden.